Wir erzielen Enterprise-Architektur. Das heißt, beim agilen Enterprise-Architektur-Management ist es wichtig, dass wir nicht das beste Bild einer Architekturlandschaft bauen, sondern dass wir die beste Architekturlandschaft für ein Unternehmen bauen.
Willkommen zu Projektmanagement im Glas, dem Gesprächspodcast für alle, die von Projekterfahrung anderer profitieren möchten, mit Christian Dürk.
Herzlich willkommen zu Projektmanagement im Glas. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute dreht sich alles um das Thema Agile Enterprise Architecture oder auch agiles Enterprise Architekturmanagement. Und ich bin froh, dass wir heute einen Experten zu Gast haben, nämlich den Kai Müller, der uns da mal einen Einblick gibt zu diesem sehr, sehr spannenden Thema. Und was macht eigentlich ein guter Enterprise Architekt? Das schauen wir uns gleich an, aber ich denke, wesentliche Elemente sind natürlich, sich mit Governance zu beschäftigen, die Technologie entsprechend im Blick zu haben, auch voranzutreiben, Prozesse und neue Möglichkeiten auszuloten. Und all die Themen schauen wir uns heute an. Bleiben Sie dran. Freuen Sie sich mit mir gemeinsam auf diese Episode. Hallo Kai, schön, dass du da bist.
Hallo Christian, ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich
freue mich besonders, dass wir heute die Folge zusammen machen. Wir hatten die Tage einen kleinen Summit zusammen, wo du auch einen Impulsvortrag gehalten hast. Und das Thema ist so interessant, dass wir gesagt haben, das wollen wir auch für unsere Hörerinnen und Hörer transparent machen. Da die dich aber noch nicht kennen, würde ich vorschlagen, vielleicht sagst du 3-4 Sätze mal zu dir, was du bisher gemacht hast, wo du herkommst, und dann steigen wir ins Thema ein.
Ja, sehr gerne. Also ich bin aktuell Enterprise Architect bei der DB Cargo, also im Konzern von der Deutschen Bahn. Und ich betreibe nebenher auch noch ein Portal mit vielen Infos zu IT und Enterprise Architektur Management. Davor war ich viele Jahre bei Hornbach. Da habe ich die Enterprise Architektur aufgebaut und geleitet. Und dann nochmal viele Jahre im 1&1 Konzern, wo ich so die klassische Karriere durchgelaufen habe. Als Softwareentwickler, Architekt, Teamleiter und später auch Enterprise Architekt.
Sehr schön. Das heißt, wir haben hier einen Vollprofi am Werk, ja, der uns über das Thema ideal informieren kann, uns ein paar Insights geben kann. Von daher, lass uns gerne mal einsteigen in das Thema. Wir haben das Thema agile Enterprise-Architektur auf dem Zettel. Fangen wir mal mit dem Thema Enterprise-Architekt. Was macht ihr da eigentlich?
Also da gibt's verschiedene Themenfelder, in denen wir arbeiten. Wie du eingangs schon erwähnt hast, ist bei uns Governance sehr wichtig. Das heißt, wir helfen dabei, moderne Verwaltungsstrukturen, IT Operating Models und so weiter aufzubauen, verwalten aber auch die Enterprise-Architektur, also klassisch mit Anwendungen, Geschäftsfähigkeiten, IT-Komponenten, was wir alle so haben. Dann haben wir auch einen Fokus auf Technologie. Hier treiben wir Modernisierungs- und Transformationsinitiativen voran und wir skizzieren IT-Landschaften. Ähnliches machen wir auch auf der Business-Seite bei Prozessen. Das heißt, wir helfen bei der Automatisierung vom Ablauf von Geschäftsprozessen oder wir optimieren Geschäftsprozesse durch neue Technologien. Und was neue Technologien angeht, hier helfen wir auch, neue Möglichkeiten zu finden durch eine gute Architektur oder sogar neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen durch gute neue Technologie und Architektur.
Okay, also wirklich ein ganzheitlicher Ansatz bezogen auf das gesamte Unternehmen, ne?
Genau, so soll es sein.
Sehr schön. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen tiefer einsteigen. Also wenn ich jetzt an Enterprise-Architekt denke, denke ich schon eher so klassische Vorgehensweise, ne? So wasserfallartig. Wie passt das denn mit agilen Ideen zusammen?
Also es gibt bei uns den TOGAF-Standard. Das ist ein Framework für Entwurf, Planung, Implementierung und Wartung von Unternehmensarchitekturen. Das ist in den 90er Jahren entstanden im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums. Und es hat bis heute Gültigkeit, wird also auch viel verwendet. Da gibt es verschiedene Stufen in dem Vorgehensmodell von TOGAF. Das geht von der Architekturvision über die Geschäftsarchitektur zur technischen Architektur bis hin zum Change Management. Und es gibt auch Unternehmen, da ist das genau das Richtige. Also für diese Unternehmen ist TOGAF gemacht und die brauchen das. Aber es gibt auch Unternehmen, die brauchen ein bisschen was Agileres. Und typischerweise sind das Situationen, bei denen sich ein Unternehmen innerhalb von einer komplizierten Situation befindet. Kompliziert im Sinne vom Sinefin Framework. Das bedeutet, es gibt einen klaren Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung und die richtige Lösung kann durch gründliche Analysen gefunden werden. Das heißt, wenn es einfach nur ein Aufwand ist, eine Lösung zu finden für ein Projekt, für ein Vorhaben, für eine Bebauungsplanung, dann ist das genau das Richtige. Was ich in meiner jetzt fast 20-jährigen Karriere als Architekt aber gesehen habe, es gibt auch Unternehmen, die sind in komplexen Problemfeldern unterwegs. Also nicht einfach nur kompliziert, sondern komplex im Sinne des Cinefin Frameworks. Und dort sind die Zusammenhänge zwischen Ursache und Wirkung nicht immer klar oder sie verändern sich sogar ständig. Das bedeutet, dass gründliche Analysen mich nicht weiterbringen, sondern ausprobieren ist viel erfolgreicher wie langwierig analysieren.
Ja, hast du da mal ein konkretes Beispiel für so ein komplexes Umfeld?
Also ein komplexes Umfeld ist als Beispiel die SEO-Optimierung von Suchmaschinen. Da gibt es zwar viele Verfahren, die man ausprobieren kann, aber ob sie am Schluss zu dem gewünschten Ergebnis führen, das weiß man nicht. Das muss man ausprobieren. Und es kann auch sein, dass die Ergebnisse aus der ersten Runde, sage ich mal, die Ergebnisse in der zweiten beeinflussen. Und das führt dann eben zu dieser Lösungsstrategie. Ich muss ausprobieren, damit ich zum Ziel komme. Analysieren bringt mir nichts vorher.
Okay, gut. Das heißt, wahrscheinlich auch so ein Umfeld, so Herausforderungen in so einem komplexen Umfeld sind wahrscheinlich auch, dass sich die Dinge sehr schnell ändern zum Beispiel, ne?
Genau, die Dinge ändern sich schnell. Was in der Vergangenheit funktioniert hat, muss heute auch nicht mehr funktionieren. Und es taucht immer wieder was Neues, Unerwartetes auf. Also so könnte man so ein komplexes Umfeld definieren.
Okay, verstehe. Und das heißt, die Ideen aus dem agilen Enterprise-Architekturmanagement, die würden in dieser komplexen Welt dann entsprechend helfen wahrscheinlich.
Genau, die funktionieren in diesem komplexen Umfeld. Und das agile Enterprise-Architekturmanagement, das wirft TOGAF nicht weg oder so, weil die Arbeit, die sich die Kollegen gemacht haben, die war wertvoll. Das heißt, wir nehmen die Artefakte aus diesen klassischen Frameworks, wie eine Bebauungsplanung, eine Architekturvision oder sowas. Und wir ergänzen die mit einem agilen Mindset und agilen Methoden. Und wenn wir die zusammenfügen, kommen wir zu dem agilen Enterprise-Architekturmanagement.
Okay, verstehe. Und ich meine, dieses agile Mindset ist, glaube ich, so eins der wichtigsten Elemente von sämtlichen agilen Methoden und auch gleichzeitig das größte Buzzword, was man so kennt und hört gerade, ja, überall. Was gehört denn da aus deiner Erfahrung? Du hast ja sehr viel Erfahrung da einfach alles dazu und vielleicht, wie kann man das auch ein Stück weit kultivieren?
Absolut. Da gehört viel dazu, aber vor allem gehört dazu der Kunde. Das heißt, das agile Mindset stellt den Kunden und seine Bedürfnisse ja in den Mittelpunkt. Und als agiler Enterprise-Architekt muss ich mir bewusst sein, dass ich nicht nur einen Kunden habe, sondern ich muss sowohl den Endkunden bedienen, der idealerweise ein möglichst günstiges, preiswertes Produkt kaufen möchte, als auch den internen Kunde im Projektumfeld. Also jedes Projekt möchte sein Ziel so schnell wie möglich erreichen. Und als drittes habe ich auf der Achse noch den internen Kunde im Unternehmensumfeld, weil ein Unternehmen möchte eine langfristig stabile und kostengünstige Systemlandschaft, die auch morgen noch funktioniert. Und als Enterprise-Architekt steht man quasi im Spannungsfeld dieser drei Kunden, muss die Bedürfnisse aller drei erkennen, sie abwägen und Strategien und Pläne entwickeln, die alle drei bedienen und dann Maßnahmen in die Wege leiten, die ihren Anforderungen genügen.
Das stelle ich mir ziemlich herausfordernd vor, ne? Weil alle drei Kunden, die du gerade beschrieben hast, ne? Also der Endkunde, der interne Kunde mit dem Projektfokus und der interne Kunde mit dem unternehmensweiten Fokus, das sind ja wahrscheinlich Dinge, die oft auch diametral zueinander stehen.
Ja, absolut. Und ganz wichtig hierbei ist eine gute Kommunikation. Das heißt, man muss mit den Menschen sprechen. Wenn man die Gelegenheit hat, mit den Endkunden sprechen, auf jeden Fall mit der Unternehmensleitung sprechen und ganz sicher mit den Projekten sprechen. Das heißt, die Kommunikation ist ein sehr wichtiges Feld in der agilen Enterprise-Architektur.
Okay, gut. Ich meine, was wir ja kennen auch aus den sonstigen agilen Vorgehensweisen, Methoden, ist, dass man ja auch relativ schnell und auch iterativ dann Ergebnisse erzielt. Das ist wahrscheinlich auch ein großer Unterschied zum Thema klassisches ERM und dem agilen ERM, ne?
Ja, richtig. Wir erzielen Enterprise-Architektur. Das heißt, beim agilen Enterprise-Architekturmanagement ist es wichtig, dass wir nicht das beste Bild einer Architekturlandschaft bauen, sondern dass wir die beste Architekturlandschaft für ein Unternehmen bauen. Und der Enterprise-Architekt im agilen Umfeld ist sowas wie der Product Owner dann von der IT-Landschaft, während er im klassischen Umfeld eher ein Berater ohne echte Verantwortung ist.
Okay, verstehe. Das heißt, die einen malen quasi Bilder und reden drüber und die andere sorgen dafür, dass sie tatsächlich auch in die Realität umgesetzt werden.
Genau. Das heißt natürlich nicht, dass der Enterprise-Architekt alles alleine umsetzt. Also mit Sicherheit nicht. Auch hier wieder, die Kommunikation ist wichtig. Die Kommunikation Kommunikation mit Projekten, die Kommunikation mit anderen Product Ownern, die Kommunikation mit dem Management.
Ja, ist wie in den Projekten auch, ne? So mit der wichtigste Punkt, Erfolgsfaktor, warum auch viele, viele Projekte schiefgehen, ist das Thema Kommunikation. Dann lass uns gerne mal weitergehen. Was sind denn weitere Punkte, die da im Mittelpunkt stehen?
Ja, also eine gewisse Flexibilität möchte ich noch in den Mittelpunkt stellen. Und zwar, dass man im agilen Enterprise-Architektur-Management mehr Richtlinien verwendet als Leitlinien. Wobei, ich muss erklären, wie ich das meine. Richtlinien, die sehe ich so als, wenn ich mein Ziel erreichen will. Ich stelle mir vor, ich fahre mit dem Auto und möchte eine Stadt erreichen, zum Beispiel Hamburg. Dann haben Richtlinien sowas wie den Charakter von Verbotsschildern. Das heißt, in diese Straße darf ich nicht fahren. Und sowas möchte ich im agilen Sinn eigentlich nicht. Ich möchte mehr Leitlinien. Das heißt, ich sage, du bleibst auf der Straße, rechts und links. Da kommt so eine Leitlinie. Aber welche Straße du nimmst, das ist deine Entscheidung. Also das ist diese Eigenverantwortung von agilen Teams, die dadurch ausgedrückt wird. Das geht natürlich nicht immer. Wenn ich in einem stark regulierten Umfeld bin, wo ich mich an gesetzliche Vorgaben halten muss, dann habe ich feste Richtlinien. Also da komme ich nicht drum rum. Aber ich würde sie so gering wie möglich halten. Das heißt, mehr Leitlinien, mehr Eigenverantwortung bei der Erstellung von Architekturen und weniger starre Richtlinien.
Okay, ein schöner Gedanke, finde ich gut. Ja, den kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, Kai, dann lass uns doch mal vielleicht zur Methode kommen. Wie funktioniert es denn nun konkret?
Ja, wir haben uns da Gedanken darüber gemacht und haben festgestellt, Sprints sind eigentlich eine gute Idee im Agilen, aber so zweiwöchige Sprints sind für eine Enterprise-Architektur ein bisschen zu kurz, weil viele Dinge, die wir machen, dauern länger und erfordern halt sehr viel Abstimmung. Deswegen habe ich so festgelegt, so ein Sprint sollte zwischen 4 bis 6 Wochen lang sein. Das wäre eine gute Zeit. Und jeder Sprint, das sollte man im Hinterkopf behalten, sollte besser werden. Das heißt, der 5. Sprint, das sollte das Team leistungsfähiger sein, wie beim 2. Sprint. Und also dieser Gedanke der kontinuierlichen Verbesserung sollte auf jeden Fall drin vorkommen.
Ja, ich habe eine Erkenntnis gewinnen, ne? Ich habe neue Erfahrungen gesammelt, ja, vielleicht mal ein paar Fehler gemacht und kann das alles verwerten.
Genau, richtig. Also sowohl die Fehler sollte man verwerten. Idealerweise macht man die gleichen Fehler nicht zweimal, sondern macht dann neue Fehler.
Das wäre gut, ja, genau.
Genau. Und ja, dieses Dazulernen sollte hier halt eben abgebildet sein.
Okay, gut, verstanden. Dann lass uns mal konkreter werden, was denn die einzelnen Phasen dann sind.
Ich würde so ein Sprint grundsätzlich in 4 Phasen aufteilen. Die sind nicht immer alle gleich ausgewogen und nicht immer gleich wichtig, aber sie sollten niemals vergessen werden. Am besten, man fängt an mit einer Standortbestimmung. Das heißt, wir wollen ja agil auf Veränderungen reagieren. Das heißt, alle Veränderungen müssen bei uns ankommen. Und deswegen fangen wir mit einer Standortbestimmung an und gucken, wo stehen wir gerade? Was hat das Unternehmen für Herausforderungen? Wenn man in einem ruhigen Fahrwasser ist, dann wird die Standortbestimmung schnell und einfach gehen. Die kann auch nur 15 Minuten gehen, wenn alles klar ist. Aber wenn man sich in Transformationsprozessen befindet oder in Change-Prozessen und gerade viel im Aufruhr ist, dann sollte man zumindest mal kurz innehalten und gucken, wo stehen wir denn gerade dafür diese Standortbestimmung.
Ganz wichtiger Punkt. Also würde ich auch für alle sonstigen Vorhaben, Projekte empfehlen, immer dann, wenn es wirklich richtig knifflig wird, mal einen Gang rausnehmen, mal kurz ein bisschen nachdenken, mal gucken, wo man gerade steht und dann auch wieder weitermachen.
Genau, absolut richtig. Und wenn ich das gemacht habe, dann würde ich über die organisatorischen Rahmenbedingungen gucken. Die sind vor allem am Anfang wichtig. Das heißt, wenn ich damit anfange, agiles Enterprise-Architektur-Management zu machen, dann muss ich gucken, mit wem in der Organisation muss ich sprechen, wo stehe ich in der Organisation, welche Kommunikationskanäle kann man aufbauen. Das heißt, diese organisatorischen Rahmenbedingungen muss ich am Anfang aufbauen und bei einem Transformationsprozess auch immer wieder. Weil wie gesagt, wenn sich eine Organisation verändert, dann verändern sich auch die organisatorischen Rahmenbedingungen. Aber auch hier gilt wieder bei den ruhigen Fahrwassern, wenn ich in einem ruhigen Fahrwasser bin, kann ich das auch ein bisschen kürzer halten.
Gut, dann gehen wir mal weiter zum dritten Punkt.
Genau, der dritte Punkt hat auch wieder die Kommunikation, die ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt habe, zum Mittelpunkt. Und zwar habe ich es oft erlebt, dass Experten von ihrem Elfenbeinturm aus ihre Expertensprache sprechen. Das ist im agilen Enterprise-Architektur-Management nicht gewünscht. Der Enterprise-Architekt, der sollte dafür sorgen, dass das Unternehmen sich versteht um es mal philosophisch auszudrücken. Das heißt, wir schaffen Modelle und Begriffe, die dafür sorgen, dass alle im Unternehmen alle anderen verstehen. Konkretes Beispiel, wenn Log4j eine Sicherheitslücke hat, dann muss ich als Enterprise-Architekt dem Geschäftsführer erklären können, was das für Auswirkungen auf das Business hat. Und umgekehrt auch, wenn die Geschäftsführung eine neue Strategie in Angriff nimmt, dann muss ich das in Häppchen runterbrechen können, damit auch die Leute vom IT-Betrieb oder aus der Softwareentwicklung wissen, worum es geht und ob es sie betrifft und was sie zu tun haben.
Also eine Art Übersetzungsfähigkeit, ne?
Eine Übersetzungsfähigkeit, genau. Also starke Kommunikationsfähigkeit. Wir nennen das ein Metamodell bauen. Also ein Modell bauen, wo ich festlege, was sind denn die Begriffe, die wir benutzen? Also was ist eine Anwendung? Was ist ein Geschäftsprozess? Was ist eine Geschäftsfähigkeit? Wichtig dabei ist aber auch, dass die Enterprise-Architekten diese Begriffe nicht erfinden und sie versuchen, dem Unternehmen überzustülpen, sondern dass sie mit den Verantwortlichen im Unternehmen sprechen. Also vielleicht gibt es da ein Prozessmanagement. Die haben eine klare Vorstellung davon, was ein Geschäftsprozess ist, und dann übernehmen wir solche Definitionen einfach.
Ja, also auch sich auf die gegenseitige Begrifflichkeit einlassen, ne? Wahrscheinlich ist es auch so ein Annäherungsprozess, dass auch mal die Geschäftsführung oder die Fachseiten sich auf das Verständnis auch der Architekten einlassen.
Genau, in beide Richtungen, also immer wechselseitig, ja.
Okay. Gut, verstanden. Also Kommunikation, nochmal betont, sehr, sehr wichtig. Und da auch immer wieder hinterfragen, ob man es wirklich auch richtig verstanden hat. Ne? Dass man nicht aneinander vorbeiredet, das ist wirklich ein großes Thema.
Genau, auch aus der Erfahrung her. Ich habe erlebt, dass viele Probleme weniger technische Probleme sind, sondern einfach Verständnisprobleme, dass man aneinander vorbeigesprochen hat. Und deswegen wiederhole ich diese Wichtigkeit der Kommunikation hier jetzt schon seit Beginn des Podcasts.
Ja. Also ich denke, das ist aber schön, ja, wenn du hast ja dieses Modell, wiederholt sich ja, ne? Und ich glaube, mit jeder Iteration wird auch diese gemeinsame Sprache wahrscheinlich besser. Man übt sie, man versteht sie besser und nähert sich da gut an.
Genau, das ist der Sinn der Übung, richtig.
Gut, dann sind wir fast einmal durch mit dem Modell. Kommen wir noch zum vierten Punkt.
Ja, genau. Das Wichtigste fehlt noch. Die konkreten Ergebnisse.
Genau, da war was.
Das heißt, in jedem Sprint sollten natürlich konkrete Ergebnisse erzielt werden. Das heißt, es ist nicht wichtig, Vorgehensmodellen zu folgen, sondern es ist wichtig, eine Bebauungsplanung umzusetzen, eine KI-Strategie zu entwerfen, ein strategisches Projekt loszutreten oder auch eine Middleware für eine Integrationsstrategie zu beauftragen. Das heißt, was Konkretes eben auf die Straße bringen. Das sollte den größten Raum innerhalb eines Sprints einnehmen.
Ja, finde ich gut, finde ich sehr schön, auch wirklich nochmal betonen, ne? Da steht auch tatsächlich im Mittelpunkt, den Bebauungsplan umsetzen, ne? Und wie du es vorhin schon mal gesagt hast, nicht den Bebauungsplan erstellen oder malen oder sonst irgendwas, sondern nur nicht drüber reden, sondern umsetzen.
Genau, das gehört natürlich dazu. Ich muss ihn malen, damit ich ihn umsetzen kann. Aber ich höre nicht auf, wenn ich gemalt habe.
Ja, nee, finde ich gut, ja. Und jetzt erfahrungsgemäß, vielleicht ist es auch eine etwas komische Frage, wie oft durchlaufe ich denn diese Methode, wie viele Iterationen brauche ich denn eigentlich? Geht es ja endlos weiter, ne?
Normalerweise entwickeln sich Unternehmen weiter und deswegen würde ich sagen, du durchläufst die endlos. Also das wird sich nie ändern, es sei denn, ein Unternehmen hört auf zu existieren. Dann brauche ich natürlich auch keine Enterprise-Architektur mehr zu machen und auch keine Projekte mehr übrigens.
Ja, das stimmt, ja, das wäre schlecht, ja. Von daher sehr schön, ja. Ich meine, du hast das jetzt schon ein paar Jahre lang gemacht und hast das Thema ausgefeilt und entwickelt. Was sind denn aus deiner Sicht Erfolgsfaktoren für ein agiles Enterprise-Architekturmanagement?
Ja, also ich habe das sowohl von kleinen Unternehmen mit 300 Mitarbeitern bis zu großen Unternehmen mit 300.000 Mitarbeitern, in denen habe ich gearbeitet. Und wie gesagt, die Erfolgsfaktoren, die ich so mitgenommen habe aus der ganzen Bandbreite, die sind ähnlich wie die Erfolgsfaktoren von erfolgreichen Projekten. Also da gibt es eine gewisse Überschneidung und den Hörern des Podcasts wird da auch was bekannt vorkommen. Großes, wichtiges Ding. Behalten Sie das große Ganze im Blick. Das heißt, nicht einfach nur auf kleine Ecken fokussieren, sondern Enterprise-Architektur-Management muss wirklich das große Ganze im Blick behalten. Nichtsdestotrotz sollten wir pragmatische Lösungen favorisieren. Das heißt, ich brauche keine goldenen Wasserhähne, sondern ich brauche einen Wasserhahn, aus dem Wasser fließt und der meine Anforderungen erfüllt. Also Pareto-Prinzip ist der Fachbegriff für diese pragmatischen Lösungen. Und dann ist es natürlich auch wichtig, die Ergebnisse, die erzielt wurden, sind transparent zu machen und zu kommunizieren. Nur dadurch erreicht man Rückhalt im Unternehmen und man schafft Mehrwert und man schafft Sichtbarkeit. Das heißt, eben durch dieses Messen und Darstellen der Ergebnisse schaffe ich mir eine Basis, auf der ich weiterarbeiten kann. Und auch hier wieder, es wiederholt sich die Kommunikation, wie ich gerade sagte. Also diese Ergebnisse müssen kommuniziert werden, auch in viele Richtungen. Als Enterprise-Architekt kann man auch gerne mal Roadshows im Unternehmen machen, in Abteilungen, die damit eigentlich gar nichts zu tun haben. Das ist auch eine gute Übung, um die Kommunikation zu trainieren. Also Enterprise-Architektur, wie gesagt, muss im ganzen Unternehmen verstanden werden und nicht nur in einer Softwareentwicklungsabteilung.
Ja, nee, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Du hast vorhin mal zwischendurch gesagt, diese Verzahnung, ne, zwischen den strategischen Planungsaspekten des Unternehmens und dem operativen Geschäft, ne, natürlich auch ein Stück weit beflügelt, befähigt und auch integriert eben mit der Architektur. Das ist, glaube ich, der zentrale Punkt als Erfolgsfaktor auch, ne?
Ja, dieses Verzahnen hatten wir ganz am Anfang schon mal, als ich über dieses Prinzip der Kommunikation gesprochen habe und der Bedürfnisse des Kunden. Wir verzahnen die Projektkunden quasi mit den Unternehmenskunden und damit machen wir eine Verbindung von der strategischen und der operativen Ebene und bringen beides in Harmonie idealerweise.
Perfekt. Und ich meine, der letzte Punkt, der wichtig ist, glaube ich, ja, ist auch dieses Thema, wenn ich diesen Kreis da regelmäßig durchlaufe, werde ich auch mit Sicherheit ein paar Schwachstellen im Unternehmen aufdecken, ne, die ich wiederum durch Kommunikation auch entsprechend in so einen KVP-Verbesserungsprozess bringen kann.
Absolut. Und auch hier wieder, das Ergebnis zählt. Es genügt mir nicht, die Schwachstellen zu finden, sondern wir wollen sie ja beheben.
Okay. Ich würde vorschlagen, vielleicht, Kai, vielen Dank schon mal für den Überblick, dass wir die Punkte nochmal ein bisschen zusammenstellen, vielleicht gerade so diese Übersicht der Erfolgsfaktoren, die vielleicht mit in die Shownotes reinpacken. Gibt es vielleicht so ein paar Leitfragen, die die Hörerinnen und Hörer sich schon mal mitnehmen können, um drüber nachzudenken und dann vielleicht auch tiefer in das Thema einzusteigen?
Ja, also gerne packen wir das in die Shownotes. Leitfragen, da fallen mir drei spontan ein. Also erstens mal, ich muss wissen, wo ich stehe. Also bin ich in einem komplizierten Umfeld oder bin ich in einem komplexen Umfeld? Und Enterprise Architekturmanagement ist ein Werkzeug und ich brauche natürlich das richtige Problem dafür. Deswegen sollte man sich am Anfang natürlich fragen, bin ich in einem, wie gesagt, komplizierten Umfeld? Eigentlich läuft's ganz gut. Ich muss nur noch ein bisschen mehr Recherche reinstecken. Ich weiß ungefähr, was ich tue. Da passiert gerade nichts Neues. Das ist das Komplizierte. Oder bin ich in einem komplexen Umfeld, wo neue Anforderungen, neue Technologien, neue Arbeitsmodelle auf mich reinprasseln? Also dann wäre das agile Enterprise-Architektur-Management das Richtige.
Also erste Frage, die ich beantworten muss.
Genau, richtig. Die zweite Frage würde ich sagen, was liefern denn Ihre Enterprise-Architekten heute? Liefern Sie Bilder und sind Sie nur Berater oder liefern Sie Fakten und sind Sie auch tatsächlich Product Owner für die Enterprise-Architekturlandschaft? Hängt natürlich gerade auch wieder mit der Frage zusammen, wo stehe ich? Manchmal brauche ich das eine, manchmal brauche ich das andere. Und dann die letzte Leitfrage, die ich mir so vorstellen könnte, ist, wie arbeiten denn Ihre strategische und Ihre operative Projektebene zusammen? Gibt die Strategie vor, was die Projekte oder der Betrieb umsetzen muss? Oder arbeiten die bidirektional? Und in die Strategie fließen auch wieder Erkenntnisse aus Projekten oder aus dem IT-Betrieb mit ein. Hier würde ich sogar sagen, egal in welchem Spielfeld ich bin, ob kompliziert oder komplex, eine Rückkopplung von Projekten und dem IT-Betrieb in die IT-Strategie und die Enterprise-Architektur, die ist immer wichtig. Also egal in welchem Unternehmen.
Sehr schön. Ich glaube, das war auch ein schönes Schlusswort, was wir da jetzt gehört haben. Kai, vielen Dank für den Austausch und die Insights heute. Schön, dass du da dabei warst.
Sehr gerne wieder.
Ja, wer mehr über das Thema wissen möchte, Kai, du hast eine Homepage, www.it-enterprise-architektur.de. Da kann man das Thema nochmal weiter verfolgen und auch natürlich, wenn es konkrete Fragen gibt, konkrete Anmerkungen gibt, sich auch direkt nochmal an dich wenden.
Ja, absolut und sehr gerne.
Okay, dann vielen Dank, dass Sie heute eingeschaltet haben und zugehört haben. Wir hoffen, es hat Ihnen unsere Episode heute gut gefallen. Sie haben die genossen und wir freuen uns darauf, Sie beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Wenn Sie möchten, folgen Sie gerne dem Podcast, abonnieren Sie bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Bei Fragen, Anregungen, Feedback jederzeit gerne kurze Mail an podcast@corivus.de. Bis dahin wünschen wir alles Gute, viel Erfolg bei Ihren Projekten und machen Sie es gut. Danke Kai nochmal. Hat Spaß gemacht. Gerne bis zum nächsten Mal.
Danke. Tschüss.
Ciao.
Der Podcast wurde Ihnen präsentiert von Corivus. Wir drehen Projekte. Danke fürs Reinhören. Vereinbaren Sie gerne ein unverbindliches Beratungsgespräch, um gemeinsam herauszufinden, wo und wie wir Sie bei Ihren Projekten und Vorhaben unterstützen können. Kontaktinformationen, weitere Infos und Links finden Sie in den Shownotes.